Willkommen zu No Mono. Schwieriges Wort. Ich werde immer älter und kann es nicht mehr sprechen. Nein. Monono, No Mono, No Mono. Hallo, Mila.
Hallo.
Ich vergesse deinen Nachnamen auch immer. Musst du nochmal sagen, unseren Hörern.
Ja, Mila Bombert. Und
genau.
Christian Hund. Hallo.
Genau. Wir kennen unsere Namen eigentlich, aber wir haben ja Codenamen für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind, weil wir auch in Berufen sind, in denen man uns kennt und sieht. Deswegen berichten wir hier nicht unter unserem normalen Namen und lassen auch Ortsnamen oder anderes Konkretes einfach weg. Ja. Folge 30 schon.
Aber in keinen großen politischen Ämtern, also wenn ihr jetzt neugierig geworden seid.
Ach so, nee, also wir sind nichts Berühmtes
bisher.
Keine VIPs. Nee, aber wir haben halt Verantwortung oder Jobs oder Kollegen und Umfeld und das Thema ist heute nicht Offenheit, das Thema ist Konsequenz. Aber nicht jeder ist offen, das wollte ich jetzt eigentlich sagen.
Stimmt.
Genau. Ich wollte mal schwärmen, Folge 30, obwohl wir das 3 zusammen geschafft haben, aber wir sind wieder regelmäßig da. Das ist ja schon mal was. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt in der zweiten Staffel, wenn man so will, anknüpfen können an der ersten Staffel, wo es halt durchaus auch diese Soap-Aspekte gab und so viel passiert ist im Leben, dass es kaum eine Folge gepasst hat. Bei mir ist ja gerade wenig los, bei dir vielleicht ein bisschen mehr. Deswegen ein bisschen mehr aus der Erinnerung geschöpft. Genau. Wir haben ein Thema, aber da kommen wir gleich erst hin. So ein bisschen nochmal Überblick. Es ist ja Januar und wir haben ein neues Jahr mit alten Problemen. Wie war denn dein Weihnachten, dein Silvester? Oder unser? Wir fangen nochmal an zu erzählen. Wie hat das geklappt? War es cool, war es schön oder war es anders?
Ja, es war eigentlich überraschend wenig anders als sonst. Ich habe mit meiner Familie gefeiert, wie immer eigentlich. Und wir haben alle vorher uns testen lassen,
ja.
Corona. Und waren in Quarantäne und dann konnten wir zusammen feiern. Das war irgendwie... Das war sehr schön. Der einzige Unterschied eigentlich war, und das war für mich ein guter Unterschied, dass ich nicht zur Familie von meinem Primärpartner sozusagen auch noch gehen musste, Weihnachten zu feiern. Also das kennen ja vielleicht manche, dass sie dann von einer Familie zur anderen irgendwie tingeln und dann noch zu den Großeltern und so weiter. Das war zum Glück dieses Jahr nicht so, das heißt ein bisschen entspannter. Und zu Silvester haben wir dann einfach, also mein Partner und ich, das zusammen verbracht. Und haben statt Feuerwerk zu machen, eine Piñata gefüllt mit Wünschen für das nächste Jahr und haben die dann zerschlagen, so rituelle sozusagen.
Piñata, was war das nochmal? Was zum Essen? Oder?
Ah, das ist so ein, ich glaube, es ist mexikanisch oder irgendwie südamerikanisch vom Brauch und es ist quasi so ein, in Tierform, wir hatten einen Einhorn, glaube ich, oder ein Pferd oder so, so eine Art von... Hülle, also tierförmige Hülle, in die man Süßigkeiten normalerweise gibt und dann zerschlägt man die mit einem sowas wie einem Baseballschläger oder so und dann fallen die ganzen Süßigkeiten raus. Das macht man normalerweise so auf Hochzeiten oder Kindergeburtstagen, aber wir haben es quasi mit nicht mit Süßigkeiten, sondern eben mit Wünschen gemacht und die sind dann überall verweht worden.
Das ist so ein bisschen das Jahr, wo neue Traditionen entstehen können, zumindest an der Stelle.
Ja. Das stimmt. Und ich kann mich aber auch leider gar nicht mehr erinnern an die meisten dieser Wünsche. Sonst hätte ich die da jetzt auch noch teilen können. Aber es ist irgendwie, man schreibt sowas auf und in dem Moment macht das Sinn. Aber ja, es war anscheinend nicht, es war nichts ganz Konkretes. Nicht sowas wie den Führerschein machen oder so. Ja.
Na, ich hoffe, dass meine Tradition dann zukünftig nicht sein wird, Silvester Star Wars 9 zu gucken und früh ins Bett zu gehen.
War das dein Silvester?
Ja, das war mein Silvester. Und einmal kurz auf die Straße zu gucken und festzustellen, ach, ich weiß gar nicht, ob es hier eigentlich voll leer ist, weil ich die letzten 10 Jahre nicht hier war. Denn normalerweise verkrieche ich mich Silvester in weit weg und schön, oft in Holland, manchmal Wellness. Und das war natürlich alles nicht der Fall. Also habe ich mir zum ersten Mal meine eigene Straße angeguckt und ja, das war schon okay, aber es soll jetzt nicht Tradition werden.
Ja. Aber du bist kein Silvester-Party-Mensch dann sozusagen?
Nee, nicht also mehr. Auch sonst nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, aber die letzte Party, die ich hatte, Silvester, war eine, auf die ich zwangsvermittelt wurde, weil es einer anderen Person anscheinend nicht erträglich erschien, dass ich nicht feiern würde. Also ich wirkte offensichtlich verloren und einsam und sonst was ich vielleicht gar nicht gewesen wäre. Und dann wurde ich eingeladen auf eine Party, wo die Person selbst nicht war. Sondern geh doch mal zu denen, da ist immer ganz viel los, das ist eine riesige Familie und da fällst du gar nicht auf, wenn noch einer mehr ist. Ich bin auch gar nicht so aufgefallen und saß dann da so rum und hatte zwar ein paar nette Gespräche, aber es waren für mich alles Fremde. Und das ist eigentlich schon auch awkward und seltsam.
Das ist auch gut.
Manchmal treffe ich die in der Stadt wieder und frage mich dann, wo ich sie kenne. Und dann sagen die mir, du warst doch Silvester bei uns, damals vor 5 Jahren. Ja, kann sein, stimmt, jetzt erkenne ich dich auch. So war das dann. Und in den Jahren danach habe ich dann einfach angefangen, mich zu überraschen, indem ich einen Tag vor Silvester ein erreichbares, gut bewertetes und bezahlbares Hotel buche und dann da einfach nächsten Tag gemütlich hinfahre, meist in Holland oder Belgien. Ja, das ist auch Holland besonders gut, weil die Supermärkte da bis 8 aufhaben. Das heißt, du kannst gemütlich mit dem Zug hinfahren, relativ weit hinfahren von dem Ort, wo ich lebe. Dann noch ordentlich einkaufen, was weiß ich, Wein, Fla, lustiges Zeug und dich dann irgendwo gemütlich damit einbuddeln. Und am nächsten Tag bin ich dann meistens noch in der nächstgelegenen Stadt oder auch größeren Stadt rumgelaufen, habe mir das angeguckt, diese Stimmung am Silvester, Neujahrsmorgen ist meistens sehr toll gewesen, mit irgendwie auch so tiefstehender Sonne und langen Schatten. Es war fast immer sonnig. Naja, das war so das Silvester der letzten Jahre eigentlich immer. Und eben
das
nicht zu Hause.
Sehr chillig. Ja.
Ja, das hat
aber das heißt, du hattest auch nicht hattest auch sonst nicht sozusagen die Frage, mit wem verbringst du es, also und wem sagst du dann ab sozusagen?
Nee, es hat keiner gefragt und ich hätte auch keinen zu fragen gewusst. Na, an Weihnachten war da eigentlich die bessere Geschichte. Leider ist es zwar so, und das muss ich hier gar nicht vertiefen, dass ich der Einzige bin, der sich bei uns nach Familie testen würde und auch testen lassen hat. Das ist dann ein bisschen, Wir waren aber nur zu dritt und mein Bruder 1 hatte ich schon vorher gesehen und Bruder 2 habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die 3 Tage zu Hause bei meinen Eltern waren aber dann mal sehr entspannt und ruhig. Und das könnte man tatsächlich wiederholen, da habe ich dann auch darauf verwiesen, das könnte vielleicht auch Tradition werden.
Ja. Ja, manche Leute lernt man dann auch besser kennen, ne? Oder halt irgendwie anders.
Traditionen, was die Traditionen was mit Konsequenzen zu tun haben, ob aus Konsequenzen Traditionen entstehen, um mal die Brücke zu unserem Thema zu bauen, Konsequenz oder auch welche Konsequenzen ergeben sich aus unseren Erlebnissen des Lebens, aber auch wie sind wir eigentlich als Menschen, sind wir konsequent oder nicht, sind wir beides vielleicht sogar, habe ich vorhin so gedacht, dass ich selbst sowohl sehr konsequent sein kann, aber auch sehr inkonsequent. Wie ist das bei dir, bist du ein konsequenter Mensch, hast du klare Regeln im Umgang mit Menschen, Partnerwahl und vielen Lebensbereichen oder gerade nicht?
Das ist eine, finde ich, eine total schwierige Frage, weil ich...
Gut.
Gut, Antwort genug.
Nee, gute Frage, da kann man vielleicht ein bisschen dran lang sich hangeln.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin, ich würde sagen, ich bin diszipliniert, also ich halte... Ja. Viele Dinge ein, die ich verspreche zum Beispiel, oder ich mache viel Sport regelmäßig und solche Dinge, an die man sich irgendwie halten muss. Also ich halte mich an Regeln gerne, vor allem an welche, die ich mir selbst aufstelle. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich in sozialen Beziehungen oft eigentlich nicht konsequent bin. Also ich nehme mir zum Beispiel Verhaltensweisen vor und ziehe die überhaupt nicht durch. Also ich glaube, ich wäre auch ganz, ganz schlecht als Elternteil, weil da soll man ja quasi immer eben konsequent sein, wenn man sagt, das geht nicht, dann geht es auch nicht. Oh nein, da bin ich einfach wie ein Fähnchen im Wind, ehrlich gesagt. Also sowohl in meiner Arbeit als quasi Vorgesetzte, als auch irgendwie eben mit Beziehungen. Ja.
Da kann ich gut andocken. Also das beschreibt mich fast ähnlich, ja, wie du es sagst.
Wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe genau dieses Ding, dass ich bin einfach wahnsinnig pünktlich. Ich bin nicht so an Sport interessiert, aber Dinge, die nicht wichtig sind. Ich sage manchmal, mein Sport ist mein Podcasten oder Podcasten ist mein Sport. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, der eigentlich alle 2 Wochen erscheint. Was heißt eigentlich? Er erscheint seit 9 Jahren jede 2. Woche und erscheint auch dann um 1 Uhr nachts am Donnerstag. Da gibt's nichts. Das mache ich. Punkt. Ne? Und das ist so ein bisschen, wie du es auch beschreibst. Also oder auch, ich glaube, ich habe in den 15 Jahren, die ich mit dem Zug zur Arbeit fahre oder meistens gefahren bin, nicht einmal verschlafen. Das passiert einfach nicht. Ne? Das hat die Konsequenz. Mit Personen ist es, oder Beziehung ist es schwierig. Manchmal denke ich, und das wäre vielleicht auch noch ein Punkt für die Folge, dass man als Mensch gerade in offenen Beziehungen sehr konsequent sein sollte, was zumindest auch Kommunikation angeht. Und da habe ich ganz oft Schwierigkeiten, konsequent zu kommunizieren. Wir hatten das vorhin im Vorgespräch, dass es, ja, wir können das Beispiel aufgreifen, ne? Du lernst eine Person kennen und es funktioniert es funktioniert beim Sex gar nicht, weil irgendwas, es tut weh. In diesem Fall hatte die Person eine seltsame Art und Weise, sich einfach an mir zu rubbeln, bis ich in sie eingedrungen bin, war nicht ganz perfekt rasiert und es tat weh. Und da müsste man eigentlich konsequent sagen, du, wir müssen das anders machen, weil das tut weh, du hast da irgendwie, und das ist ganz schwierig, da bin ich sehr inkonsequent, weil da steckt dann drin, ah, kritisiere ich die Person, jetzt ist es gerade eigentlich eine Situation, wo ich gerne das, den Flow irgendwie laufen lassen möchte und nicht da irgendwie mit großer sachlicher Reflexion irgendwie auf technische Probleme hinweisen möchte. Und das habe ich dann sehr oft, dass ich da nicht sage, was ich wirklich brauche oder was die Situation bräuchte, ne? Das ist dann blöd.
Ich finde es total witzig, also jetzt nicht diese Situation, das ist natürlich eher sehr blöd, aber ich finde es total witzig, weil als ich mir überlegt habe, was könnte zu Konsequenzen gerade in meinem Leben passieren oder zu konsequent sein, ist mir genau auch diese, also sozusagen so ein Beispiel eingefallen, eben dass ich mir immer denke, ich sollte, also ne, weil wenn man sich jetzt so einen Prozess überlegt, man lernt eine Person kennen, man hat irgendwie, man schläft mit der das erste Mal, okay, beim ersten Mal sagt man vielleicht dann noch nicht so viel, es ist ja auch irgendwie alles laufen, aufregend, genau. Man weiß irgendwie nicht genau, ist jetzt was Absicht gewesen oder nicht Absicht oder so. Und irgendwann, aber ist dann der Zeitpunkt, und das passiert bei mir, und mir ist es dann oft nicht bewusst, aber irgendwann ist ja dann der Zeitpunkt, wo es dann auch zu spät ist, wo man ja irgendwie nicht mehr sagen kann, du, die letzten 10 Mal war das eigentlich nicht so cool.
Das ist wie die Oma, die immer die gleiche Schokolade schenkt und du hast vergessen zu sagen, dass du die Sorte eigentlich nicht magst. So hatte ich das. Und 20 Jahre später denkst du, schon wieder die Sorte. Ich hätte es dir mal sagen müssen. Damals, ja.
Ganz genau, aber ich muss echt sagen, mir passiert das bei Sex noch mal häufiger als bei anderen Dingen. Ja. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal früher, also wenn so als Teenager oder so, wollte ich auch immer beliebt sein und gemocht werden und so, wahrscheinlich für viele. Und da, ich mag kein Bier, ich hasse Bier, ich kann es nicht trinken. Und ich dachte aber immer, coole Frauen trinken Bier und habe nie was dazu gesagt. Ne? Und mittlerweile, zum Beispiel solche Dinge, finde ich jetzt absurd. Ja? Also ich würde, ich weiß nicht, letztens hat mir jemand Bier mitgebracht, ich habe gesagt, kannst du wieder mitnehmen, tut mir leid, aber ich trinke einfach kein Bier, so ist es. Ne? Aber bei Sex könnte man das ja genauso handhaben und sagen so, weißt du, nee, darauf stehe ich eigentlich nicht, also passt schon so, ne? Aber warum ist das eigentlich dann so schwer, da konsequent zu sein?
Ich weiß auch nicht, ist das irgendwie, ist das so eine Sorge, dass man mit einem falschen Wort eine Person gleich in die Flucht schlagen kann, was wahrscheinlich nicht so ist? Und wenn das so ist, dann hat das andere Gründe, dann ist es auch okay. Ganz komisch. Also ich habe mal gedacht und auch schon zu mehreren Partnerinnen gesagt, wir haben es aber nie gemacht, man müsste sich eigentlich mal so einen Bewertungsbogen gestalten, den man sich dann danach ausdruckt und ausfüllt, so beidseitig. Wie war das? Ja, also hat es wehgetan, hat es nicht wehgetan? War das irgendwie für dich zu schnell? Also gut, dass die richtigen Fragetypen zu finden, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Da kann man Zeit mit verbringen, aber diese Reflexion auch konsequent zu betreiben, das ist es, konsequent zu betreiben, nach dem zweiten oder dritten, vierten Mal, um da nicht komische Gewohnheiten und Rituale zu entwickeln, ne? Jetzt da verknüpft es zu den Ritualen, ne? Wo die Person denkt, ach, die macht das immer so. Das hat mir auch gefallen und dann machen wir das jetzt immer so.
Ja, aber ich meine, ich glaube, es hat schon. Ich finde es interessant, dass du das auch sagst, weil ich dachte mir immer, dass es bei mir viel damit zu tun hat, dass ich, also mir tun komischerweise Männer beim Sex immer tendenziell eher leid, weil, also nicht unbedingt, weil sie Sex mit mir haben müssen, aber weil ich das Gefühl habe, als Mann Sex zu haben, ist schon so schwierig. Also irgendwie, es gibt so viele irgendwie Maßstäbe, an denen du dich messen musst und irgendwie diese Erwartung, dass du jetzt gut im Bett bist oder irgendwie einen hochkriegst und alles Mögliche. Und als Frau denke ich immer, so, du musst ja eigentlich nur da liegen und selbst, also ne, nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber theoretisch, also jetzt so viel falsch machen, ist jetzt auch nicht so richtig. Und da denke ich mir dann immer, wenn ich dann irgendwas sage, dann könnte das halt wirklich so gleich so eine richtige Identitätskrise auslösen. Aber du meinst, das ist bei dir auch so, wenn du mit Frauen sprichst sozusagen.
Ja, ja, ist ganz genauso eigentlich. Kann ich gut mit anknüpfen. Weißt du, was auch daran liegt, dass das dann doch was sowohl Intimes als auch Komplexes ist und ich die Person überhaupt noch nicht kenne, um komplizierte Diskussionen, Themen zu behandeln. Andererseits, wir hatten das ja im Vorgespräch auch, die Beziehung zwischen Konsequenz und Offenheit, da ist es bei mir zumindest so, dass ich zu Menschen, die offen sind, und ich scheine dazu zu neigen, so ein paar Tests zu fahren am Anfang, dass ich also auch ein paar krasse Geschichten erzähle oder ein paar unerwartet offene Geschichten erzähle, die nicht jeder erzählen würde, um zu gucken, wie reagiert die Person darauf. Und wenn es dann gut funktioniert, auch was zurückkommt, was offen ist, dann klappt auch die Kommunikation im Bett besser, zu meiner Erfahrung. Weil es gleich so eine Öffnung gibt. Und wenn diese Öffnung nicht passiert zu Beginn, dann fehlt irgendwie so eine Kommunikationsebene oder irgendwas. Da bleibt eine gewisse Scheu dann so drin, ne? Dass jetzt Erziehung ist, Höflichkeit irgendwo, weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade, was ein guter Vergleich ist, wo man Essensvergleich bringen sollte, wenn jemand für dich kocht und ist alles noch ein bisschen unklar, wie man kommuniziert und du traust dich nicht zu sagen, dass es eigentlich schon ganz lecker war, aber am Ende dann doch nicht. Wenn man aber sich von vornherein verordnet, über jeden Quatsch irgendwie offen zu reden, dann sollte das mit dem Essen, der Vergleich hinkt, glaube ich, ein bisschen, aber vielleicht wird klar, was ich meine.
Doch, ich finde den Vergleich gut. Ja. Also ich habe nämlich gerade auch an meinen Primärpartner gedacht, der ist sehr konsequent in der Formulierung seiner Wünsche. Und er ist auch jemand, der würde sagen, wenn ich zum Beispiel mit ihm koche, oder das hat er am Anfang, hat mich das völlig irritiert, weil ich mir dachte, was für ein unhöflicher Mensch ist das. Aber er hat zum Beispiel immer gesagt, nein, nicht die Zwiebel so schneiden, sondern schneid die lieber in Würfel oder in Scheiben oder dünner oder dicker oder, und ich dachte mir so, Mann, ich kann ja gar nichts richtig machen, das macht überhaupt keinen Spaß.
Das wirkt so picky, ne?
Aber, ja, genau, aber in Wirklichkeit wollte er halt einfach ganz genau diese Zwiebel, sage ich jetzt mal so, haben und warum nicht, ne?
Also müsste man tatsächlich im Bett dann sagen, ja, nee, bitte anderer Winkel, jetzt langsamer, stopp, das geht gar nicht, müssen die Stellung wechseln oder, ja, diese Kondomsorte funktioniert nicht, tut mir leid, musst du nochmal anders, nächste Woche nochmal komplett, wir nehmen an das Rezept. Ja, aber das würde ja helfen, da dann vielleicht nach einigen blöden Malen oder was ist, vielleicht ist es nicht blöd, aber ein bisschen, was ist das Wort, ein bisschen hakelig in der Kommunikation, ist ganz cool einschwingen, ne?
Ja, obwohl da fällt mir gerade ein, das könnte ja dann auch irgendwo, also Offenheit und Konsequenz sich irgendwo widersprechen, oder? Weil, also dann müsstest du ja immer schon genau wissen, was du willst. Und es könnte ja sein, weiß ich nicht, sagt jemand, oh, kann ich dich mal würgen oder so? Und du denkst dir, naja, irgendwie weiß ich nicht, aber warum nicht, probiere ich mal aus. Ne? Und dann gefällt es dir oder nicht, dann kannst du das sagen. Aber so würdest du ja dann gleich schon von vornherein irgendwie alles zumachen, was du nicht kennst auch, oder?
Ja, und weiß ich das so genau? Also ein paar Sachen klar, aber letztlich ist das ist ja auch nochmal das Zusammenspiel zwischen zwei Menschen, führt doch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Vielleicht ist das, was ich bei der einen Person mag, mit der nächsten, weil es eben zwei Personen sind, passt überhaupt nicht, ne? Und fühlt sich vielleicht auch falsch an. Und wenn ich dann sage, mach das bitte so, dann ist super und dann ist es aber nicht super.
Ja.
Also.
Ich glaube, das ist aber bei mir tatsächlich auch ein Grund, warum ich oft nicht konsequent bin, weil ich mir eben manchmal auch gar nicht so sicher bin, was ich dann von einer Person genau will und mir eher denke, na, das könnte man ja mal schauen, vielleicht klappt das und oft klappt es ja dann auch. Ne, manchmal.
Ja, das ist vielleicht auch Teil eines natürlichen Tests, dass man einfach guckt, ruckelt sich das hin, das ist ja auch wie Kommunikation, wie Reden, selbst wenn es, da würde man ja auch nicht sagen, das erste Date, wir haben aber irgendwie doch ganz schön viel rumgestammelt und so weiter, sondern wenn es an sich trotzdem cool war, sich wieder treffen und dann wird die Kommunikation wahrscheinlich auch runder werden. Ne? Also so ist es, glaube ich, bei mir, dass ich immer hoffe, das wird sich irgendwie schon irgendwie hinschaukeln und manchmal tut es das eben nicht. Das ist wieder das Beispiel, was ich letzten Sommer hatte. Und du bist irgendwann an einem Punkt, wo du eben nicht offen warst, nicht konsequent warst und im schlimmsten Fall dir auch anhören musst, warum hast du das nicht die ganze Zeit gesagt, dass es komisch war. Aber es ist halt ein gradueller Prozess. Du hast nicht sofort irgendwann die, oh, jetzt ist es aber komisch, letzte Woche war es noch gut, sondern ein bisschen komischer ist es schon, aber vielleicht liegt das auch an der Tagesform oder am Wetter oder und dann geht es irgendwie unmerklich bergab und dann ist der Aufprall ein bisschen härter. Also das habe ich halt letztes Jahr erlebt.
Aber was wäre dann die Konsequenz quasi da draus? Weil das könnte ja mal so sein.
Also ich glaube, die Konsequenz wäre eigentlich schon auch mehr reflektieren und sich das auch relativ früh zu kommunizieren, dass man reflektieren sollte. Und wenn das beide wollen, klappt es ganz gut. Aber in dem Moment, wo die Offenheit, sowas zu tun, also bei der Offenheit, unterschiedlich groß ist, wird es einfach schwierig, ne? Und Vielleicht ist da auch schon dann eine Differenz, die nicht gut aufzulösen ist.
Ja.
Ja.
Dann ist halt auch die Konsequenz manchmal, spannend, dass man was beendet, oder? Was noch gar nicht wirklich was werden konnte, weil man es schon irgendwie vorher verbockt hat.
Ja.
Ich weiß nicht, oder? Manche so Beziehungen sind doch dann von Anfang an so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil irgendwo hat man die Weiche falsch gestellt oder so. Oder
ja, nur meistens erst rückblickend, trotzdem.
Ja, das stimmt. Also.
Ja.
Okay, das zum konsequent sein und bleiben in sexueller Kommunikation oder generell Kommunikation.
Ja.
Aber eine andere Art von konsequent sein oder Konsequenzenverwendung ist ja quasi auch die Konsequenz, also man selber als Produkt sozusagen von einer Vielzahl sozusagen von anderen Dingen, die passiert sind. Also die eigene Situation als Konsequenz vom Leben.
Ja. Also das wir hatten das, glaube ich, bei der letzten, als wir so gesprochen haben, ne, letztes Mal auch so überlegt, was uns eigentlich zu den Menschen gemacht hat, die wir sind. Vielleicht, das haben wir unten nochmal als kleines Subthema, dass ich zum Beispiel auch relativ konsequent nicht bei Frauen übernachte, oder wenn ich das tun muss, dann ist es meist schon echt komisch. Ich kann dann fast nie schlafen, ne? Und ich frage mich, was hat das eigentlich gemacht? Okay, natürlich, dass ich die ganzen letzten 20 Jahre fast immer allein schlafe. Hast du auch so konsequente Angewohnheiten, wo du klar sagen kannst, die haben sich jetzt gerade im Beziehungsbereich ergeben, aus Erlebnissen, aus Erfahrungen oder aus deiner Lebensgeschichte, wie sie bisher sich entwickelt hat? Also, wo du merkst, da erwartet man von dir vielleicht auch durchaus anders zu sein, aber es klappt so nicht, weil du bist halt nicht so?
Ja, ich glaube, da sind vielleicht mehrere Sachen irgendwie auch drin, finde ich, in der Frage. Also ich habe durchaus diese Frage des Übernachtens und überhaupt Schritte gehend, also so quasi Dinge zu tun, die jemand anderem oder dem anderen Beziehungspartner ein Signal geben könnten, dass man sich jetzt mehr einlässt. Und da finde ich es gerade Übernachten so was ganz Zentrales. Damit tue ich mir sehr, sehr schwer. Und ich frage mich allerdings immer, warum, weil ich in meiner Kindheit jetzt nie irgendeine Art von Verlusterfahrung oder so hatte. Und mir sagt, vielleicht würde man daraus dann vorsichtiger werden. Aber ich glaube, dass das vielleicht einfach die Konsequenz daraus ist, dass ich es selber hasse, wenn mir jemand falsche Hoffnungen sozusagen macht. Mhm. Und dass ich es auch schon oft erlebt habe, dass ich Menschen unbewusst sozusagen falsche Hoffnungen gemacht habe, weil ich glaube einfach sehr, also eben wie du gesagt hast, ja auch, also offen bin, ich mag es gern, wenn mich Menschen mögen, ich mag auch gerne Menschen mögen, aber ich mag nicht mit allen zusammen sein zum Beispiel, ne? Und das ist, was vielleicht dann nicht immer gleich ganz so verstanden wird oder wo unterschiedliche Leute unterschiedliche Zeichen lesen, und aus dieser Erfahrung heraus habe ich immer ganz, wenn ich neue Männer kennenlerne, vor allem komischerweise bei Männern, habe ich immer Angst, dass die sich irgendwie verlieben würden oder dann wollen die irgendwas von mir und das wird dann ganz schrecklich.
Ja, das ist witzig. Ich habe das, ich glaube, anfangs meiner No-Mono- oder Polyphase, wenn man das so will, bei Dates immer gehabt, dass ich gedacht habe, oh, bitte lass die nicht zu toll sein, die Frau, weil dann verliebe ich mich und dann sende ich Signale oder vielleicht auch sie, und dann sind wir ganz schnell in so einem, man muss sich jeden Tag sehen und beieinander übernachten und so, weil mir irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich hatte, vielleicht ist das die Konsequenz daraus, dass ich als sehr junger Mensch durch eine sehr christliche Erziehung überhaupt nur einen einzigen Weg kannte, wie Beziehungen laufen sollen. Ne? Also man trifft sich, man legt den Schalter um und dann wohnt man quasi zusammen und heiratet. Und das war noch so ein letztes Echo davon in mir, wo ich immer noch dachte, wenn man sich trifft und sich einander verliebt, dann ist das der Weg. Dann muss das so laufen, Punkt. Und das war ganz kurz, bevor ich angefangen habe zu sagen, nö, ich bin jetzt offen und es können Milliarden von interessanten Beziehungen entstehen, die nicht automatisch auf einen bestimmten Weg gehen. Aber das war eben auch so eine Konsequenz aus dieser Lebenserfahrung, dass ich da so ein Schutzschild zwischenbaue, und das tue ich wahrscheinlich auch immer noch. Ich bin zwar nicht mehr, ich gehe nicht mehr panisch zum Date und habe Sorge, dass die Frau zu hübsch ist und sich dann dieses Bild aufbaut, aber ich habe immer noch trotzdem die Sorge so ein bisschen, dass es zu schnell zu eng wird. Und da ist natürlich das Übernachten-Signal oder habe auch irgendwann für mich so die konsequente Zwei-Wochen-Regel eingeführt. Wenn ich jemanden kennengelernt habe, den ich mochte und eigentlich das Bedürfnis da ist, sich ganz oft zu sehen, dann nicht auf sowas zu gehen, dass da so ein jeden zweiten Tag-Modus draus wird, sondern das bei zwei Wochen zu lassen. Auch um anderen Themen, die mir wichtig sind, noch Raum zu lassen. Auch anderen Menschen, die in diesen Phasen vorhin da waren, noch Raum zu lassen, um allem so ein bisschen Raum zu lassen. Ne? Und dann verstehen das manche der Menschen wiederum nicht, weil es da vielleicht ein anderes Interesse und Bedürfnis gibt, sich eben dann doch öfter zu sehen. Ne? Mhm. Und da bin ich dann schon hart und schaffe diese Abstände bewusst, ja.
Da bist du dann auch konsequent quasi, wenn die andere Person dich sehen will, sozusagen.
Jein, also das hat auch was mit Planung zu tun. Meistens ist auch gar nicht wirklich Zeit innerhalb von den nächsten zwei Wochen, zumindest wie mein Leben damals ausgesehen hat. Aber ich hätte wohl auch bewusst gesagt, lass noch ein bisschen Abstand, sonst ist mir das jetzt zu viel. Mhm. Auch wenn es vielleicht gar nicht zu viel gewesen wäre, aber da ist dann so eine, es hat so ein Sicherheits-Security-Feature, wenn man so will, ne? Sicherheitsabstand in Zeit, ja.
Ja, das kenne ich gut. Ich habe zwar keine Zwei-Wochen-Regel, das ist aber ein guter Tipp, vielleicht schaue ich mir das ab. Aber ich mache das auch so, dass ich die ersten, ich weiß nicht, 2-3 Monate vielleicht vom Daten maximal einmal die Woche und dann auch nicht so, und jedes Wochenende verbringen wir zusammen und solche Geschichten. Ja. Also das ist irgendwie, aber ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass es eher das Gegenteil bewirkt. Also ich das machen würde, dann würden vielleicht manche Leute nach zwei Wochen dann sagen, naja gut, okay, das war's jetzt. Aber dass es dann immer mehr eigentlich Erwartungen aufbaut und auch ein bisschen sozusagen vielleicht den Spieltrieb oder das Verlangen von der anderen Person dann steigert, die sich denkt, aber ich will das schaffen, dass wir zusammen sind oder dass wir uns öfter sehen. Und dass dann, wenn ich mich darauf einlasse und mir denke, gut, jetzt können wir langsam, ne, vielleicht ein bisschen näher kommen, dass dann die andere Person dann schon gar kein Interesse mehr hat. Ne?
Mist. Ja. Also es hat ja auch wieder was von einem Test. Ich finde das total großartig, wenn ich jemanden kennenlerne, die auch irgendwie auch andere Themen hat im Leben und vielleicht auch eine Person hat im Leben, wo das auch nicht anders passen würde, als dass eine gewisse Zeit, und lass es eine Woche sein oder drei, vergehen muss. Dann denke ich, also ich finde das sogar irgendwo ein bisschen sexy, ein bisschen anziehend, wenn ich merke, ja, die Person ist nicht so, dass sie nur mich braucht, sondern dass sie auch genug anderes hat, dass es überhaupt kein Thema ist, selbst wenn man sich total mag, dass es einfach eins von mehreren Themen ist und sich dann schon wieder auch gut entsprechend so ergeben wird. Das war eben auch bei der positiven Geschichte, die ich glaube, das war im Vorgespräch, ne, erzählt habe, vor zwei Jahren, wo das sowohl Offenheit da war und auch eine gute Kommunikation, auch über alles, was vielleicht mal im Bett schiefgegangen ist oder so Podcast-Folgen zusammen gemacht, man kann sie also hier hören. Und da war es auch so, dass es überhaupt kein Thema war, dass da einfach ein bisschen Zeit vergeht, weil ja, man macht eben dann anderen Kram auch und das ist cool.
Ne? Ja.
Vielleicht passt es dann auch so nicht, wenn die andere Person gleich auf jeden Tag geht, während du auf jede zweite Woche bist, dann ist es so.
Ja, genau, wenn man auf so einer Wellenlänge ist, das irgendwie. Andererseits, ich will jetzt nicht Küchenpsychologie betreiben, ja, aber ich bin ja in der Forschung tätig und ich habe einige Kolleginnen, die über Bindungstheorie forschen. Das ist so eine Kindheitsgeschichte. Das kennt man vielleicht, wenn da gibt es diese Experimente, wo sie dann so Babys in den Raum setzen und die Eltern müssen rausgehen, dann schaut man, wie die Babys reagieren oder die Kleinkinder. Aber das gibt es halt auch in der sozusagen Beziehungspsychologie. Und da wird ja gesagt, dass Menschen mit einem normalen, quasi oder gesunden Bindungsverhalten finden zueinander und Menschen mit einem gegensätzlich schlechten Bindungsverhalten finden zueinander. Also sozusagen Menschen, die sehr viel Distanz brauchen oder Angst haben vor zu viel Nähe, ziehen dann eher Menschen an, die total klammern und umgekehrt. Also die Normalen bleiben quasi unter sich und die Gestörten unter Anführungszeichen finden sich dann. Und das ist irgendwie, das habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich will jetzt auch keine Dinge verbreiten, aber ich dachte irgendwie aus meiner Alltagserfahrung macht das schon ein bisschen Sinn.
Das hat mir vor nicht so langer Zeit, ich glaube nicht, dass es du es warst, hat mir das jemand erzählt, dass es das tatsächlich gibt und das war eine Person, die sogar selbst darauf achtet, den richtigen Bindungstyp zu finden, was auch wieder eine seltsame Konsequenz ist, aber vielleicht auch eine gute Konsequenz, ich weiß es nicht. Ne? Andererseits, ich wollte gerade nochmal auf dieses Thema Tests eingehen, das hat ja auch eine gewisse weitere Konsequenz bis Ritualisierung, dass ich unbewusste bewusst diese ganzen Tests mache. Und wenn die gut funktionieren, ich meine, die sind ja schon, wir hatten es jetzt ein paar Mal darauf ausgelegt, dass die andere Person ähnlich schwingt. Das sind dann hoffentlich passende Typen, weiß ich nicht genau. Ne? Also mit dieser Person, wo es gut gelaufen ist, war das, obwohl ich wahrscheinlich eher der nicht ganz bindungsnormale Mensch bin mit Abstandsbegehren. Also eher man nennt das dann wahrscheinlich Bindungsangst, aber ich finde das so komisch, weil mich Bindung ja doch trotzdem auch interessieren. Es ist halt nur eine gewisse Bindungsscheu. Und mit der Person hat das sich ganz natürlich angefühlt. Ich weiß gar nicht, ob sie selbst auch bindungsscheu war, aber es gab da keine Spannung. Ne? Weil, ja, das Mittelmaß dann vielleicht auch ganz gut passt.
Was für Tests hast du noch, außer den 2-Wochen-Test?
Ich überlege gerade, also es gibt so noch den Kusstest, aber ich glaube, der ist anders. Der muss mal in die Folge mit dem Geruch, glaube ich, weil ich tatsächlich den Kusstest brauche, um herauszufinden, ob ich eine Person wirklich körperlich anziehend finde. Aber der kommt jetzt, glaube ich, hier nicht ganz in der gleichen Spur. Es gibt bestimmt noch welche, ich kriege es noch gerade nicht zusammen. Also wir hatten Kommunikation, Zeitabstand. Letztlich übernachten, nicht übernachten, wenn das halt auch passt und gar nicht irgendwie als ungewöhnlich angenommen wird, ist das eben auch so ein bestandener Test. Ich glaube, es gibt da noch ganz, ganz viele mehr, die man sich gar nicht so bewusst macht, die ich mir gar nicht bewusst mache. Da müsste ich mal drauf achten.
Ja, das finde ich spannend. Das wäre auch vielleicht nochmal ein Thema, was wir aufgreifen könnten.
Ja, es gibt vielleicht noch den Test oder vielleicht eher ein bisschen eine Beobachtung, Gesprächszeit bei dem ersten Treffen, ne? Das sollte ausgeglichen sein. Ich bin Zahlen- und Kontrollfreak, ich versuche das mit zu protokollieren, ob ich die ganze Zeit rede oder die andere Person. Und das zeigt schon so ein bisschen, ob es eine gute, ausgewogene Dynamik gibt, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt eine Beziehung mit einer Person oder eine Gurke sozusagen mit einer Person, die selber auch sehr sehr, also wie du gesagt hast, bindungsscheu oder sozusagen auf jeden Fall viel Freiraum will oder eigentlich, glaube ich, gar nicht viel Freiraum will, aber sehr stark Angst hat davor, dass ihr Freiraum beschnitten wird. Das muss ja nicht immer zusammengehen.
Ja.
Und dieser Mensch sagt, also datet auch mehrere andere Menschen und mich unter anderem und ist aber nicht, also quasi hat noch nie nicht monogam gelebt, also war eigentlich immer in monogamen Beziehungen und ist jetzt halt quasi Dating, das ist ja so ein bisschen so eine Zwischenphase. Und der sagt mir immer, er findet das mit mir so toll, weil bei mir muss er sich keine Sorgen machen, weil ich ja einen Primärpartner habe. Und quasi in so einem Poly-Beziehungsgeflecht irgendwie lebe. Und ich habe ihn das letzte Mal gefragt, was das denn eigentlich bedeutet, weil ich könnte ja, obwohl ich einen anderen Partner habe, mega viel Nähe brauchen und dem die ganze Zeit auf die Pelle rücken. Also das heißt ja durchaus überhaupt nicht, das hat ja an sich noch überhaupt keine Bedeutung. Aber da kommt dann wieder, glaube ich, dieses Bild mit, was in so nicht monogamen oder von so nicht monogamen Menschen produziert wird, dass das irgendwie so ist, ja, sehr alles egal oder da gibt es irgendwie keine zu emotionalen Bindungen oder so. Das hat mich dann wieder fast ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Aber er konnte es auch nicht ganz deutlich machen, was er, also ich glaube, es war ihm nicht so bewusst, was er damit verbindet. Das war einfach ein Sicherheitsnetz, so was er gesehen hat bei uns.
Witzig, hätte er es gesagt, da kann ich voll mit anknüpfen und das nachvollziehen, weil ich sowas auch gesagt hätte, aber ich glaube, mein Punkt wäre noch ein anderer, weil für mich war ganz stark auch anfangs die Erkenntnis, dass ich keine Angst davor haben muss, dass die Person mir von einem anderen Partner wegläuft. Weil das alles gleichberechtigte Freundschaften mit verschiedensten Ausdifferenzierungen und körperlich, nicht körperlich egal sind. So hatte ich es ja auch mal aufgeschrieben in diesem Manifest, was auch hier im Podcast auf der Webseite zu finden ist. Es hat mir einfach mehr Vertrauen gegeben, dass es um mich als Mensch geht und auch wenn sich die Beziehung zu mir verändert, also die Person ist nicht dann plötzlich bei einer anderen Person, weil sie davon ausgeht, es kann eben nur eine geben. Das ist halt dieses, ich habe das mal genannt, Person auf Treppchen stellen, auf das besondere Podest, wo nur eine Person stehen darf. Das hat, glaube ich, in mir, als ich monogam gelebt habe, immer die Angst ausgelöst, da kann nur eine Person stehen und da kann eine andere kommen. Wenn es aber dieses, wenn das keine, kein Podest ist, sondern ein großes Plateau, wo Platz ist für viele oder zumindest eine bis zwei andere Personen, dann ist das okay. Dann ist das irgendwie freier und nimmt einfach für mich eine Angst raus. Ich weiß nicht, ob das ist vielleicht noch eine andere Denke oder vielleicht hat er die sogar auch und konnte sie nicht formulieren, weiß ich nicht genau.
Das ist auch ein interessanter, also umgekehrter Aspekt davon. Weil,
ja.
Aber wohl ich mir ja auch wieder denken würde, was ich sehr oft erlebe und was du ja jetzt auch schon zumindest einmal erlebt hast, es gibt ja Personen, die eigentlich nicht monogam leben eine Zeit lang und dann jemanden kennenlernen, der sagt, ach jetzt aber du mit mir nur monogam und dann werden sie halt auch wieder monogam. Oder es gibt zumindest meiner Erfahrung nach gibt es das Umgekehrte seltener als das wieder zurück ins Monogame, weil einfach jemand das sonst nicht akzeptiert und dann ist das Treppchen wieder.
Ja, ja, dann ist dann die Angst auch irgendwie da, dass nur so die Person gebunden werden kann und weiß ich nicht, nicht so optimal, aber ich habe mir die Frage auch gestellt, dass ich vor 2-3 Jahren so heftig verliebt war, was wäre denn jetzt, wenn sie mir sagt, ich liebe dich über alles, aber nur monogam. Das hätte ein ziemlich großes Problem ausgelöst. Das Problem ist dann nicht entstanden, aber weiß ich gar nicht. Das hat ja wieder das Thema Konsequenz. Sage ich dann, mein Lebensstil ist dieser und ich bin davon weiterhin sehr überzeugt, dass ich keinen anderen leben kann, aber gleichzeitig ist Liebe ja auch eine gewisse Konsequenz zu sagen, hey, ich will jetzt diese Person, ich tue alles dafür. Das ist ein schwieriger Clash dann, weiß ich nicht, den man wahrscheinlich auch gar nicht rational auflösen kann, sondern muss dann einfach gucken. Ne?
Wie glaubst du, dass du es beantwortet hättest oder heute beantworten würdest?
Ich hätte ja vermutlich gesagt, du, wir können das mal für eine Zeit machen, aber in mir steckt was anderes und es kann irgendwann eine andere Person auftauchen. So ist das. So ungefähr wäre, glaube ich, die Antwort gewesen. Was interessant ist bei der, wir brauchen wieder mehr Codenamen, glaube ich, die, was ist sie denn eigentlich vom Beruf?
Kannst doch ein Tier nehmen, wenn sie aussieht wie ein Tier.
Nennen wir sie die Kirchenangestellte vom letzten Jahr, die letzte Beziehung, die ich hatte. Da gab es tatsächlich eine ähnliche Aussage von ihr, die so war, ja, wir können jetzt gerne eine Beziehung beginnen, aber in dem Moment, wo du ein anderes hast, ist es vorbei. Punkt. Also auch eine Konsequenz, wo ich gedacht habe, vielleicht war es auch der Punkt, wo es gekippt ist, wo ich gedacht habe, also wir können hier keine Beziehung haben, weil das ist nicht die Art und Weise, wie ich lebe. Nun war ich bei ihr nicht so stark verliebt, dass ich da irgendwas hätte investieren wollen, im Sinne von, das ist mir jetzt wichtig, aber ich fand das irgendwie auch wieder so fast schmerzhaft krass, dass mir das so vor den Latz geknallt wird von wegen, ja, wir können das ja jetzt hier einfach beginnen, aber in dem Moment, wo irgendwo der Anschein entsteht, dass es hier nicht monogam weitergeht, bin ich raus. Und ist sie auch im kirchlichen Bereich unterwegs und ein bisschen anderer Lebenswandel. Das würde ich auch gar nicht sagen, dass das jetzt falsch ist, aber es hat dann auch nicht gepasst an dem Punkt. Ne?
Aber war das das erste Mal, dass dir jemand gesagt hat, so du mit mir nur monogam oder Schluss?
Ja, das erste Mal so in der Form gewesen. Zumindest seitdem ich nicht monogam lebe. Davor gab es andere, ich würde sagen, es ist das erste Mal so gewesen.
Mir passiert das ständig. Ich weiß nicht, was machst du, was mache ich falsch, was machst du richtig?
Ich habe grundsätzlich nach non-monogamous, also den Parameter so gesetzt in der Beziehungsplattform und ich habe viele Menschen am Theater kennengelernt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich einen super tollen Lauf hatte, für den ich auch sehr dankbar bin, wo ich mit 5, 6, 7, weiß ich gar nicht, nur offene Menschen zu tun hatte, die auch alle andere Beziehungen hatten, wo das nie Thema war, wo das nie ein Problem war und es auch nie zu einer Spannung geführt hat auf der Ebene. Das war total abgefahren. So.
Das ist super.
Jahrelang.
Ja, ich habe zum Beispiel, ich hatte also meine erste wirklich jetzt polyamore Zweitbeziehung sozusagen, nachdem mein Partner und ich unsere Beziehung geöffnet haben. Die ging 2 Jahre lang und die andere Person war verheiratet und hat aber trotzdem immer wieder so Anfälle oder so Phasen gehabt, wo er eben gemeint hat, nein, er möchte sich jetzt trennen und er möchte, dass ich mich auch trenne und dann fangen wir ein neues Leben an. Ich glaube, es war auch es war gar nicht so sehr sozusagen eine jetzt Art aus Eifersucht oder irgendwie eine Ablehnung von nicht monogamen Beziehungsformen, sondern es war eher, glaube ich, diese Idee, wir könnten miteinander durchbrennen, ne? So wir zwei gegen den Rest der Welt und ja. Das ist halt auch nicht vereinbar mit so einer nicht monogamen Lebensform.
Bist du übrigens
das hat auch was Romantisches,
ja.
Ne?
Eben. Ja. Ich muss noch kurz hinzufügen zu der Geschichte mit der tollen Lebensphase, dass wiederum viele von diesen sehr entspannten, offenen Frauen mich dann irgendwann für eine monogame Beziehung verlassen haben.
Ja.
Das war kein Spannungspunkt und es sind doch alles Freundschaften, die weitergelaufen sind. Insofern würde ich auch sagen, das war jetzt nicht weiter wild. Es hat dann nur so ein kleines Tränchen vielleicht ausgelöst, kein schlimmes, aber ein durchaus spürbares von wegen, es ist halt doch schade, dass es jetzt nicht so weiterläuft. Aber das gehört eben auch dazu, dass Phasen dann auch enden und Beziehungen sich verändern. Ne? Es ist halt nur so oft passiert, dass es irgendwann ein bisschen nervig wurde. Naja.
Ja. Aber eben ja, genau. Das ist dann aber vielleicht eben auch die fehlende Konsequenz von anderen Menschen, dass sie vielleicht gleich Sexualitäten haben wollen oder
nicht. Ja, das ist dann irgendwie, kam mir tatsächlich auch inkonsequent vor, genau. Und nur weil es, weil ich offensichtlich nicht die wichtigere Beziehung war, was vollkommen okay war, das war mir die ganze Zeit bewusst, muss es auch nicht bedeuten, dass es dann abgesägt wird.
Ja.
Man mag sich seltener sehen, aber dieses, nee, das geht jetzt nicht mehr, ich habe den Modus gewechselt.
Schwierig. Aber auf der anderen Seite, also was ich mich jetzt auch in letzter Zeit zunehmend frage, ist die Frage quasi auch, welche Konsequenzen hat eine nicht monogame Lebensstil sozusagen auf, also unsere, also quasi Partnerinnen und dann deren andere Partnerinnen. Also ich habe es ja eh schon ein paar Mal gesagt, ich bin oft eben mit Menschen auch zusammen, die irgendwie keine Erfahrungen mit nicht monogamen Beziehungen haben und die dann aber irgendwie sich denken, oh, das ist ja doch interessant und vielleicht ist das auch was für mich. Und dann ja auch mit anderen Menschen Beziehungen eingehen, die auch keine Ahnung davon haben und die sich dann auch irgendwie daran anpassen müssen. Und ich hatte das, also ich habe das jetzt eben aktuell gerade mit meinem Zweitfreund und mein Partner hat das mit seiner Zweitfreundin, die beide so, also wo dann so quasi irgendwie ein Rattenschwanz an Konsequenzen von Menschen, die jetzt irgendwie dazu darauf geworfen sind, dass sie irgendwie nicht monogam leben könnten und ob sie das eigentlich wollen oder nicht, aber irgendwie müssen sie auch. Und das geht alles von mir aus und das finde ich manchmal irgendwie so ganz schräg als Vorstellung.
Ja, so ein bisschen war das, glaube ich, bei mir auch so. Ich weiß nicht, ob es von mir ausgegangen ist, aber vielleicht ist es schon so, dass ich immer jeweils die erste Person war, die das mal offen formuliert hat und gesagt hat, also ich lebe das so und das waren und sind auch offene Menschen, so dass dann letztlich ein, stimmt, das mache ich auch eigentlich, ja, also weil ich habe ja gerade was mit dir und mein langjähriger Freund, das läuft gerade nicht so, aber manchmal treffe ich den noch und probieren wir das jetzt mal so aus. Und dann hat dann meistens die andere Person, lustigerweise eigentlich immer ein Mann, anscheinend irgendwann gesagt, nee du, ich will dich jetzt aber wieder ganz haben. Als ob ich dann so das Kontrastmittel war, was ihm mehr die monogame Beziehung wieder die Wertigkeit gesteigert hat, auch diese Person zurückzugewinnen oder stärker zu gewinnen und es stärker an sich zu binden. Ja, also als ob dann die Eifersucht ausgebrochen ist und das alles zurückgeschnellt ist. Ja.
Aber du hast ja auch mal gesagt, also dass du dann auch sozusagen dadurch viele Paare glücklich gemacht hast, wenn man das jetzt so sagen kann, die danach eine bessere Beziehung hatten.
Das ist auch in Ordnung, also kein Gram dabei. Wenn es sich dorthin entwickelt, sowieso nicht, nur wenn es so über Nacht, wenn es dann einfach einmal auf einmal so ist, dann ist es halt blöd. Ja. Und meistens war schon ein Prozess, insofern ist da jetzt wirklich keine nichts Schlimmes drin. Nee.
Eine andere Art von Konsequenz, die jetzt quasi dann nicht emotional ist, aber die vielleicht zumindest jetzt zeitgeistig auch ein Thema ist, finde ich, ist diese Frage, na, also man hat das also in der nicht monogamen Welt ja immer ein bisschen mit Geschlechtskrankheiten. Also wenn du irgendwo eine Geschlechtskrankheit hast, dann würde sich die ja auch verbreiten in diesem ganzen Netzwerk irgendwie von Sexualpartnerinnen. Und ich finde, jetzt ist es so bei Corona halt irgendwie ein bisschen ähnlich, weil das ist halt dann schon irgendwie ein krasser Kreis an Menschen, die irgendwie sehr viele Körperflüssigkeiten austauschen. Ja. Und ich frage mich jetzt tatsächlich, weil so bei Geschlechtskrankheiten, okay, da kann man sich irgendwie testen lassen, also und schützen und aber wie will man das irgendwie jetzt also kontrollieren? Gibt es da irgendwelche Ansätze dafür? Ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust, meinem Freund zu sagen, so, du darfst jetzt nur noch zwei andere sehen, ne? Weil das wäre ja auch wieder so eine Art von Einschränkung.
Ich glaube auch ein bisschen, ich glaube, die Konsequenz liegt auf einer anderen Ebene, denn also wieder meine beste Freundin, die hier genannte Waldläuferin, macht eben auch gern Sport, Capoeira, und trifft da immer noch eine Person, um mit der Sport zu machen. Jetzt ist es ja nicht so, klar steigt das Risiko wahrscheinlich, wenn ich Körperflüssigkeiten austausche. Ich würde aber fast sagen, wahrscheinlich ist das Risiko, wenn ich mit jemandem irgendwie zusammen Sport mache, fast genauso hoch, also regelmäßig, ne? Also es ist eher die Frage, wie viel engere Kontakte habe ich und lasse ich zu, als wie viel sexuelle Kontakte sind es. Ich bin da jetzt nicht vollständig in der medizinischen Seite drin, deswegen bitte nicht ernst nehmen, was ich sage, als gegeben und wissenschaftlich belegt, aber so würde ich das zumindest sehen. Also ich verbiete mir generell einfach, viele Kontakte zu haben, oder ich habe einfach 5 enge Kontakte, und wenn das mein Lebensstil ist, ne, dann ist das so, und ob die jetzt Kuschelkontakte sind oder ob ich mit denen, sag mal, singe, ne? Also ich meine, das ist dann alles gleich gefährlich zumindest, ne? Weiß ich nicht.
Das stimmt wahrscheinlich.
Meine sehr schlaue Hausärztin meinte zu mir auch, da ging es ums Reisen. Sie können reisen, sie müssen es einfach für sich selber entscheiden. Und das ist vielleicht das Schwierige bei Situationen, weil es keine fertigen Regeln gibt. Es gibt zwar ein paar spontan erlassene Gesetze oder anderes, aber eigentlich moralisch oder in uns selber drin fehlt halt noch was. Wir haben diese Konsequenz noch gar nicht. Und das ist was, wo ich letztes Jahr vor allen Dingen sehr Probleme hatte, weil auch Menschen, denen ich sehr vertraue, die ich für schlau halte, denen ich auch durchaus ein bisschen zuhöre und vielleicht folge, in ganz verschiedene Richtungen mit ihrer Konsequenz gegangen sind. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, weiterhin das Problem, für uns selber herauszufinden, wie konsequent oder welche Konsequenz haben wir da eigentlich. Mhm. Also kann ich auch noch nicht beantworten und kann da auch gar keinen Tipp geben jetzt an die Hörerschaft, wie man das leben solle. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist, ich meine, was ich glaube ich meine sagen will, du kannst auch einfach einen monogamen Partner haben, aber mit anderen Menschen enge Kontakte haben, und das Problem ist halt trotzdem da. Ne? Insofern.
Ich glaube nur tatsächlich, dass es mir also leichter fallen würde, konsequent zu sein in anderen Dingen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich einen Partner hätte und der, platt ist das Beispiel, aber der geht auf eine Corona-Party oder so, dann hätte ich da kein Problem damit zu sagen, naja, also jetzt mal irgendwie, was hast du dir denn dabei gedacht? Aber wenn jetzt mein Partner zum Beispiel irgendwie 5 Dates in der Woche hat mit Personen, die auch nicht monogam leben, dann kommt das vielleicht auch schon auf eine Corona-Party hin, also je nach der Anzahl von anderen Kontakten. Und da würde ich mich aber irgendwie, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen dafür schämen, das dann irgendwie in Frage zu stellen, muss ich ehrlich sagen, weil es eben gegen mein Prinzip läuft, zu sagen, ich will dir eigentlich keine Einschränkungen machen, wie viele andere Menschen.
Genau. Ich weiß nicht, ob wir da eine Antwort finden. Das ist wirklich schwierig, ne? Also, ich habe mich gerade noch gefragt, ob du, wenn du einen Partner hättest, der im Alltagsleben zum Beispiel Therapeut ist und jeden Tag irgendwie 10 verschiedene Patienten sieht. Ja, Maske, Fenster aufmachen und so weiter, aber da ist, und im Winter sitzen die halt drin, da kann man zwar trotzdem Fenster aufmachen. Ich habe zurzeit so eine Therapeutin, die macht das auch sehr konsequent, aber ist das nicht vielleicht genauso gefährlich? Weiß ich nicht genau.
Das stimmt.
Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich gebe dir da recht, das ist okay, lass mal laufen, oder oh Gott, nein, ich finde das total krass, würde ich auf keinen Fall so tun. Ich habe jetzt die leider traurige und vielleicht auch hilfreiche Situation, dass ich wenig Menschen habe, die ich begehre. Ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Personen sehen möchte regelmäßig. Bei dir sind es ja, weiß ich nicht, 2 oder 3, habe das jetzt gar nicht so im Blick, die du auch sehen willst und das auch tust, und was die machen, passiert halt auch, ne? Das, ich kann mich da gar ganz gut rausziehen, glaube ich, aber das hilft der Frage nicht. Leider nicht.
Aber es ist zumindest eine gute Situation, oder vielleicht eine, die dich vor verschiedenen Fragen bewahrt.
Ja, nebenbei auch eine Frage, die wir, glaube ich, schon mal hatten im Podcast, und ich denke, einfach immer wieder bekommen werden jetzt, ne? Also weiß ich nicht mehr, ob es irgendwann auch die Plattform gibt, wo dann angekreuzt werden kann, am besten mit Beleg, ich bin geimpft, ne? Oder ich bin, wir hatten das Beispiel, ich habe eine Geschäftsfrau kennengelernt, nennen wir sie so, die das Corona gehabt hat letzten Dezember, und könnte das quasi ankreuzen. Und ob die jetzt 5 andere Partner trifft, wenn sie entsprechend verhütet, könnte mir ja egal sein, zumindest. Es gibt, glaube ich, noch gewisse Restrisiken, aber die sind immer da. Ne? Die sind noch bei Kondomen da oder so. Also ob ich jetzt, ob sie vielleicht trotzdem noch Corona überträgt oder was anderes. Das wird halt spannend, ob das irgendwann nochmal auftaucht. Ich befürchte fast ja. Wenn es irgendwo einen klar belegbaren Schutz gibt, dann wird der auch genutzt.
Es gibt doch auch schon so ein bisschen die Scherze darüber, dass die älteren Menschen, die jetzt dann geimpft sind, dass die dann quasi die Straßen und Discos
ja.
und alle möglichen...
Ja, das ist doch die Lösung. Du datest jetzt einfach nur noch 80-Jährige. Geimpfte.
Das stimmt. Das wäre zumindest eine Konsequenz daraus.
Aber
das ist schwierig, das bleibt schwierig. Aber ich meine, im Prinzip, also finde ich, macht das wieder klar auf eine ganz besondere Weise natürlich, aber was eigentlich in so nicht monogamen Beziehungsgeflechten irgendwie immer schon da ist, dass man einfach viel mehr Verantwortung trägt für was man in anderen Menschen und deren anderen Menschen und so weiter auslöst.
Also mir wäre es da aber wichtig, wenn man da den Punkt Kommunikation nochmal drin, dass ich schon auch mitbekomme, was bei der anderen Person läuft. Und ich glaube, das, wonach ich es am Ende beurteilen muss, ist, wie wichtig ist mir das, diese Person zu treffen, diese Erfahrung zu haben, gegenüber einer durchaus vorhandenen Gefahr, die ist vielleicht auch sogar noch überschaubar irgendwo, aber sicherlich größer als ohne diese Krankheit. Ne? Also das muss man irgendwo gegeneinander abwerten, gegeneinander bewerten und dafür sich ein Gefühl entwickeln und letztlich auch eine Regel und eine Konsequenz sagen, es ist mir das wert und dann mache ich das, vielleicht auch konsequent. Oder nee, es ist mir halt nicht wert und dann muss ich auch konsequent davon absehen, auch wenn es schwer ist. Also ich glaube, das ist die Reflexion, die da wahrscheinlich in jedem passieren müsste, der sich dieser Frage stellt.
Naja, aber was die Frage, die ich mir ja schon vorher eigentlich stelle, ist, wäre es nicht konsequent, das mal anzusprechen und zu sagen, du, ich finde es jetzt eigentlich blöd, wenn du viele Leute siehst.
Ach so, ja. Das finde ich eigentlich richtig, habe ich ja gerade schon gesagt. Also die Kommunikation,
die
eigentlich immer auf einem hohen Maß auch stattfinden soll, brutal ehrlich, habe ich irgendwo mal einen Podcast gehört, regelmäßig, oder brutal offen. Das finde ich schon, dass das dazugehört. Und die Frage erlaubt sein muss und auch die regelmäßige Reflexion schon dazugehört. Also das wäre schon gut, auch um das für sich auch vielleicht immer neu zu bewerten. Ne? Also das zu verheimlichen und zu hoffen, dass alles passt, ist irgendwie super schwierig. Oder auszublenden und sagen, naja, was ich nicht sehe, das ist nicht da, das ist ja falsch. Ne?
Ja, und das ist ja eigentlich auch in anderen Zeiten so, wenn man sich jetzt denkt, boah, ich möchte zwar nicht monogam leben, aber ich möchte jetzt auch nicht mit jemandem leben, der 100 andere Menschen neben mir trifft. Also das sind ja auch so Punkte, die man sich einfach sonst auch aushandeln muss.
Ja.
Wie das beide irgendwie gern wollen.
Also ich hatte mal ein Date mit einer Frau, die mir dann erzählt hat, sie hätte jetzt diese Woche jede Woche mit einer Person geschlafen, also gedatet und dann gleich einen One-Night-Stand gehabt. Da habe ich gedacht, nee, ist mir zu viel.
Warum?
Weil ich habe es dann hochgerechnet und dachte mir, wenn es die ganze Zeit so läuft, ist mir das irgendwo zu viel Kontakt. Ja, ich weiß nicht, es fühlte sich, ich sage es mal einfach so, fühlte sich tatsächlich schmutzig an. Und da weiß ich nicht genau, ob das eine moralische Bewertung ist oder einfach, dass mir das wirklich zu viel auch da schon Krankheitsgefahr war. Ich habe das leider nicht für mich komplett ergründet in dem Moment. Es war dann auch nur ein sehr kurzes Date, was auch noch andere Schwierigkeiten hatte.
Ja, okay. Ja, das sind natürlich so viele Konnotationen dabei auch. Also bei meinem also ich mag das zum Beispiel auch sehr gern manchmal, wenn ich mag Männer gern, die so ein bisschen unschuldiger sind, ja. Und wenn die dann beginnen, nachdem sie merken, man könnte auch nicht monogam leben, wenn die dann beginnen, so ein bisschen rumzuvögeln, sage ich jetzt mal, dann zernt mich das auch manchmal deswegen ab, weil ich mir denke, ach, jetzt bist du irgendwie verdorben und so. Was habe ich getan? Obwohl das natürlich ein total schlimmes
Thema ist. Später zu ergründen, wo das herkommt.
Ja, das stimmt.
Ich nehme das mal in die Liste mit auf. Ja, da wir jetzt schon bei der Stunde fast sind.
Das stimmt.
Nee, fand's spannend. Ich war mir vorher gar nicht sicher. Das Thema war ja vorher aufgetaucht. Wie gut ist das zu einer Diskussion auch? Ja. Wie gut es funktioniert hat, ne?
Aber hat doch eigentlich gut
drin.
geklappt, oder?
Genau, also
ja.
Auch hier wieder der Punkt an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt doch mal, was, wie euch die neuen Folgen gefallen. Auch hier, ja, ich hoffe, die Tonqualität war heute schon besser oder wir hoffen, das wird noch besser, wenn irgendwann mal die Mikrofon-Lieferproblematik, die wo generell jetzt bei viele Homeoffice, Home-Podcasten, was auch immer machen, das wissen wir, das wird besser, aber ich hoffe, dass es heute schon besser war.
Genau, heute ist schon mal das dritte Gerät in einem Einsatz, das ihr versucht aufzunehmen, mich vor allem.
Ja, nee, aber Abschluss wüsste ich jetzt.
Ja, aber vielleicht, genau, wenn es jemand, wir hatten ja hier das mit der Konsequenz eigentlich als Wort auch so ein bisschen, dass wir dann deuten könnten. Also es kann natürlich auch gerne jemand einfach ein Wort reinwerfen. Es kann auch ein absurdes Wort sein. Wir schauen dann, ob wir eine Folge drumherum
basteln. Das ist gut.
Das könnte
ja
auch
das
ein
Sport super
werden.
Genau. Wir kriegen aus jedem Wort eine Stunde Folge zur offenen Beziehungsform hin. Das ist die Wette mit euch Hörern, Hörer. Wenn wir es nicht schaffen, dann überlegen wir uns was.
Oh ja, das wäre super. Oh, das wäre toll, wenn das funktioniert.
Ja, das finde ich gut. Das ist ein gutes Ende.
Sehr gut.
Hörer aktivieren, Hörerin zum Kommentarfeld bringen. Sehr gut. Ja,
sehr
dann würde ich sagen, hören wir uns so in 3-4 Wochen wieder ungefähr. Es ist also kein so ganz konsequenter Takt bisher, was auch mal angenehm ist für mich. Einfach so eine pro Monat wird es geben, eine Folge. Mhm. Alles klar.
Das scheitert meistens ja an mir, muss ich auch dazu sagen. Merkur. Aber vielleicht pendeln wir uns ein. Ne?
Ja, schauen wir mal. Da würde ich sagen, ja, bis bald. Bleibt nur mono oder reflektiert ist konsequent. Und wir hören uns hier an dieser Stelle wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.